Dieser Podcast wird präsentiert vom Verkehrshaus der Schweiz in Luzern. Entdecken Sie die neue Ausstellung Rheinhäfen, unser Tor zur Welt.
Das ist Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Eine Chance haben Sie noch. Dreimal ist Ihre Rakete schon explodiert. Im Sommer 2008 reicht das Geld einer kleinen amerikanischen Raketenfirma noch genau für einen letzten Start. Ein weiterer Fehlstart bedeutet den Ruin. Am 28. September hebt wieder eine Rakete ab. Sie heißt Falcon 1. Der Testflug ist ein Erfolg und die Rakete der Firma SpaceX erreicht den Weltraum.
Stage separation.
Separation confirmed.
Das Unternehmen von Elon Musk ist gerettet und wird in den kommenden Jahren die Raumfahrt auf den Kopf stellen.
Die ganze Raumforschung und Technologie hat sich fundamental geändert wegen dieser einen Firma.
SpaceX ist heute ein Unternehmen der Superlative. Keine Organisation lässt mehr Satelliten um die Erde kreisen. Keine hat im vergangenen Jahr mehr Raketen ins All geschickt. SpaceX baut mit dem Starship die größte Rakete der Welt. Und nächste Woche plant SpaceX den größten Börsengang der Geschichte.
This is the biggest IPO of all time.
We're looking at $2 trillion in valuation.
Investors are buying the dream.
Dass SpaceX das nun an die Börse geht, ist längst mehr als nur eine Raketenfirma. Elon Musk präsentiert eine Firma mit einer großen Vision. Dieses Unternehmen bringt die Menschen zum Mars und leitet gleichzeitig auf der Erde die KI-Revolution an.
Ich würde nicht dagegen wetten, gegen SpaceX.
Das ist Quantensprung, ein Podcast aus der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Jede Woche prüfen wir Ideen, die die Welt verändern und wie aus Forschung Wirklichkeit wird. Heute Satelliteninternet, Rechenzentren im All, gigantische Raketen. Welche Technologien machen SpaceX erfolgreich und sogar 2 Billionen Dollar wert? Damit hat sich mein Kollege Christian Speicher beschäftigt. Er schreibt für die NZZ über Physik und den Weltraum. Ich bin Lena Waldle. Willkommen!
Der Weltraum wird unglaublich viel wichtiger. Also ich glaube wirklich so, es gibt eine Expansion der Menschheit in den Weltraum und die Größe dieses Markts wächst so 10% pro Jahr.
Thomas Zurbuchen ist der Schweizer Experte für den Weltraum. Der Astrophysiker war Forschungsdirektor der NASA und leitet heute die Initiative ETH Zürich Space. Zurbuchen kennt SpaceX seit seinen Anfängen.
Also ich habe schon 2-3 Jahre nicht mehr mit Elon Musk gesprochen, aber jede Person, die einmal mit ihm spricht und fragt, warum bist du überhaupt im Space, gibt nur einen Grund: Mars. Also making humanity multiplanetary.
Der Mars. Das ist der Grund, warum Musk einen Börsengang von SpaceX lange ausgeschlossen hat. Denn wer an der Börse notiert ist, muss sich gegenüber den Investoren rechtfertigen. Und die hätten, laut Musk, nicht genug Weitblick für die Marspläne von SpaceX. Nun hat er seine Meinung zur Börse aber doch geändert. Warum, Christian?
Ja, die kurze Antwort lautet, SpaceX braucht Geld. Elon Musk ist zwar der reichste Mann der Welt, aber für seine Pläne, die er im Weltraum verfolgt, reicht sein Vermögen nicht. Musk will sein Starlink-Netzwerk aufs Internetsatelliten modernisieren und ausbauen. Er will Rechenzentren im Weltall bauen, um seine KI zu trainieren. Und er will zum Mars, um dort eine Kolonie zu bauen. All das ist extrem teuer. Und durch den Börsengang erhofft sich SpaceX frisches Kapital in der Höhe von 70 bis 80 Milliarden Dollar. Und der Zeitpunkt ist im Moment sehr günstig, weil auch andere KI-Unternehmen wie OpenAI oder Anthropic wollen an die Börse gehen in dieses Jahr. Das heißt, die KI boomt im Moment und von diesem Hype möchte auch SpaceX profitieren.
Es ist absolut klar, wenn man große Dinge tun will, dieses Geld reinzubringen, ohne im Markt zu sein, ist unglaublich schwierig.
Deshalb hat Musk am 20. Mai ein Formular bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. Dieses Formular heißt S1 und es enthält alle wichtigen Informationen, die potenzielle Investoren über das Unternehmen wissen sollten. Zum Beispiel, was macht SpaceX eigentlich? Und vor allem, wie verdient es Geld?
Im Kern ist SpaceX eine Raketenfirma. Das war der Grund, warum Musk SpaceX vor 20 Jahren gegründet hat. Sein Ziel war es, eine Rakete zu bauen, die teilweise wiederverwendbar ist und dadurch Frachtdienste ins Weltall erschwinglich zu machen. Das ist ihm gelungen. Ein Großteil der Satelliten, die heute um die Erde fliegen, wurden mit Raketen von SpaceX in den Weltraum befördert. Die Falcon 9, das ist das heutige Arbeitspferd von SpaceX, die ist zumindest teilweise wiederverwendbar. Die Rakete besteht aus zwei Teilen, einer Unterstufe, da sind Triebwerke drin, da sind die Tanks dran befestigt, und einer Oberstufe, die auch nochmal Triebwerke hat. Und diese Unterstufe befördert die Rakete erstmal nach dem Start durch die Atmosphäre bis an den Rand des Weltraums. Dann klingt sich diese Unterstufe aus, kehrt zur Erde zurück, wird durch die Triebwerke abgebremst und landet aufrecht stehend auf einem Landeplatz. Und dann dauert es ungefähr 2 bis 3 Wochen, dann wird diese Unterstufe der Rakete überholt und kann danach wiederverwendet werden. Und das ist deswegen interessant, weil diese Unterstufe der teuerste Teil einer Rakete ist. Und dadurch ist es SpaceX gelungen, die Kosten für 1 Kilogramm Fracht in den erdnahen Weltraum auf ungefähr 3.000 bis 4.000 Dollar zu senken.
Raketen waren Wegwerfprodukte. Das machte Transporte ins All unglaublich teuer, bis SpaceX das mit seinen Falcon-Raketen geändert hat.
Früher hat es ein Vielfaches gekostet, viel mehr als 10.000 Dollar pro Kilogramm. Und das ist einer der Erfolgsfaktoren von SpaceX, dass sie heute Frachtdienste in den Weltraum sehr viel günstiger anbieten können als die Konkurrenz.
Raketen sind der Kern von SpaceX. Aber die Raketensparte generierte 2025 weniger als 1/4 vom gesamten Umsatz.
Im letzten Jahr sind 165 Falcon 9 Raketen in den Weltraum geflogen. Davon sind aber nur 43 wirklich verkauft worden an das Militär, an die NASA, an Satellitenbetreiber. Die anderen 122 Raketenflüge hat SpaceX eigentlich für seine eigenen Zwecke verwendet, nämlich um sein Starlink-Netzwerk, das ist ein Netzwerk von Internetsatelliten, auszubauen. Und das ist tatsächlich im Moment auch das Geschäftsfeld, mit dem SpaceX am meisten Geld verdient.
Und in diesem Geschäftsfeld liegt noch weit mehr Potenzial.
Also ehrlich gesagt glaube ich, dass der Kommunikationsmarkt viel größer wird als der Space-Launch-Markt.
SpaceX hat den Raketenmarkt umgekrempelt. Und das will das Unternehmen nun mit seiner Starlink-Technologie wiederholen.
Starlink ist eine sogenannte Satellitenkonstellation. Das heißt, sie besteht aus vielen Satelliten, die im erdnahen Weltraum, also in einer Höhe zwischen 300 und 1000 Kilometern um die Erde kreisen und untereinander kommunizieren, teilweise durch Mikrowellen, teilweise durch Licht. Diese Satelliten sind auf verschiedenen Umlaufbahnen platziert und diese Satelliten funken im Prinzip zur Erde. Und so wie ich auch auf der Erde einen Kontakt zum WLAN aufbaue, baue ich dort über den Satelliten eine Verbindung ins Internet auf. Und man braucht immer einen direkten Sichtkontakt, aber dadurch, dass so viele im Weltall sind, ist das gewährleistet.
Inzwischen gibt es mehr als 10.000 dieser Satelliten. Sie liefern fast überall auf der Welt schnelles Internet.
2/3 aller aktiven Satelliten von allen Nationen auf der Erde gehören zu dieser Starlink-Konstellation.
Olivier Devec ist Schweizer Raumfahrtforscher. Er forscht am MIT in Boston an der wachsenden Weltraumindustrie.
Starlink wird etwa 10 Milliarden Dollar Einkünfte reinbringen jetzt dieses Jahr. Über 90% von diesen Einkünften kommen von individuellen Endkunden.
Viele dieser Kunden sind an Orten, an denen es keinen Glasfaseranschluss gibt und auch keine Funkmasten in der Nähe. Außerdem nutzen Airlines, Schiffe und das Militär das Satelliteninternet.
Ein weiterer Vorteil ist die Redundanz. Es gab auch früher schon Internetsatelliten. Die sind typischerweise in einem geostationären Orbit in einer Höhe von 36.000 Kilometern geflogen. Das Problem ist, und das ist während des Ukraine-Krieges passiert, wenn man diesen einen Satelliten ausschaltet, ist die Internetverbindung besteht nicht mehr. So eine Satellitenkonstellation, die aus 10.000 Satelliten besteht, die ist viel robuster. Wenn einer dieser Satelliten ausfällt, sei es durch einen technischen Fehler oder durch Sabotage, gibt es immer noch sehr viele andere Satelliten, die die Aufgabe übernehmen können.
Analysten sind sich trotzdem uneinig, wie viele Nutzer Starlink realistisch haben wird. Die einen halten das Marktpotenzial für gigantisch.
Weil ich objektiv mir das angucke und sage, die Qualität des Internets, der Internetverbindung und der Preis, den ich dazu bezahle, der ist einfach besser als die Landlines.
Andere sind skeptisch. Warum sollten Kunden umsteigen, wenn es die Infrastruktur doch auch schon auf der Erde gibt? Einen Grund will SpaceX mit seinen neuen, verbesserten Starlink-Satelliten liefern.
Wenn zu viele Leute gleichzeitig auf den gleichen Satelliten zugreifen, dann passiert genau das Gleiche wie auf der Erde auch. Wenn zu viele Leute sich ins WLAN einwählen, dann wird das langsam. Die neue Generation, das ist schon die dritte Generation von Internetsatelliten, die hat eine viel größere Bandbreite. Ein anderer Unterschied ist, dass zumindest einige dieser neueren Satelliten auch auf niedrigeren Umlaufbahnen fliegen werden, 300 Kilometer oder sogar ein bisschen weniger. Das ist insofern wichtig, es gibt eine Größe, die nennt sich Latenzzeit. Das ist sozusagen die Zeit, die die Strahlung braucht, um von dem Satelliten zur Erde zu kommen. Das geht zwar sehr schnell, weil sich die Strahlung mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, aber wenn ein Satellit in 36.000 Kilometer Entfernung fliegt, dann hat es irgendwie, dann stockt das manchmal ein bisschen oder Signale kommen so leicht verspätet an. Und die Idee ist, dass mit diesen neuen Internetsatelliten diese Latenzzeit so kurz ist, dass man das gar nicht mehr merkt.
Und dann will SpaceX auch noch einen ganz neuen Markt für sich eröffnen.
Ein anderer Vorteil ist, dass diese neuen Satelliten größere Antennen haben als die heutigen. Das heißt, in Zukunft wird es möglich sein, sich direkt mit seinem Smartphone mit einem Satelliten zu verbinden. Heute sind da noch Antennen für notwendig, die man irgendwo zu Hause stehen hat. Und in Zukunft wird es möglich sein, sich direkt im Handy einzuwählen ins Internet. Und die Idee ist, dass daraus mal sowas wie ein globales Mobilfunknetz entstehen könnte, was den heutigen Mobilfunknetzen Konkurrenz macht.
Das könnte sogar das Ende von Roaming sein. Diese neuen Starlink-Satelliten sind aber schwerer und sie sind größer als die bisherigen. Um sie günstig ins All zu bringen, reicht die Falcon 9 nicht. SpaceX braucht dafür eine weitere Technologie, das Starship. 5, 4, 3,
Ignition. Am 23. Mai ist die neueste Version vom Starship gestartet, nachdem der Testflug vorher immer wieder verschoben wurde.
Kurz vor dem letzten Testflug habe ich mit meiner Kollegin Anna Weber im Quantensprung-Podcast ausführlich über das Starship gesprochen. Heute gibt sie uns ein Update.
Dafür, dass es eine völlig neue Rakete ist, lief der Test erstaunlich gut. Es sind zwar einige Triebwerke ausgefallen und die Unterstufe der Rakete ist deswegen ungebremst ins Meer gekracht. Aber grundsätzlich hat die Rakete fast alle Aufgaben erfüllt, die vorgesehen waren. Wiederverwenden lässt sich das Starship so allerdings noch nicht.
Daran wird SpaceX aber in Zukunft noch weiterarbeiten.
Das Starship soll komplett wiederverwendbar sein. Also das heißt, sowohl der Booster, die untere Stufe, als auch das Raumschiff, das ins Weltall fliegt, sollen zur Erde zurückkehren und in kurzer Zeit erneut fliegen können. Das wurde vorher noch nie geschafft. Außerdem soll das Starship viel mehr Fracht transportieren können als die Falcon-Raketen. So hofft SpaceX, dass es die Preise für Flüge ins Weltall um einen Faktor 10 senken kann.
Alles, was ihr sonst noch zum Starship wissen müsst und wie es die Menschheit zum Mars bringt, das hat Anna in der Quantensprung-Folge vom 22. Mai erklärt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wir widmen uns hier den weiteren Anwendungen des Starship. Das Starship soll nämlich nicht nur zum Mars fliegen und Internetsatelliten in den Orbit bringen. Es soll auch Rechenzentren und KI aus dem All möglich machen.
Und darum ist das Starship ist wirklich wichtig dafür.
Wir sind gleich zurück.
Die Schweiz ist ein Binnenland und doch mit den Weltmeeren verbunden. Der Rhein ist unser Zugang zu den wichtigsten Handelswegen Europas. Die neue Ausstellung Rheinhäfen – Unser Tor zur Welt im Verkehrshaus macht diese Verkehrsdrehscheibe erlebbar. Jetzt entdecken, ab 26. Juni im Verkehrshaus in Luzern.
Wir haben jetzt viel über Raketen und Satelliten gehört. Aber im Börsenprospekt beschreibt Elon Musk mit SpaceX keine Raketenfirma, sondern ein KI-Unternehmen. Nur ist die KI-Sparte von SpaceX das große Sorgenkind.
Kurz gesagt, das Unternehmen funktioniert nicht. Mit dem Kauf von xAI hat sich SpaceX eigentlich eine Geldvernichtungsmaschine ins Haus geholt. Im ersten Quartal des Jahres 2026 machte xAI einen Verlust von 2,5 Milliarden Dollar. Im Jahr davor waren es weitaus mehr. Der Grund dafür ist, dass das KI-Modell von xAI, Grok, nicht mit den Produkten von OpenAI, Anthropic und Google mithalten kann.
Wie wird künstliche Intelligenz besser? durch mehr Rechenleistung. Also wenn mehr Computer die künstliche Intelligenz trainieren. Diese Rechenleistung ist aber auch der Flaschenhals.
Rechenzentren sind unglaublich schwierig. Das sehen Sie schon jetzt in der Schweiz, sehen Sie überall auf der Erde. Überall, wo ein neues Rechenzentrum kommt, gibt es im Moment Treibung. Und die Tatsache dafür ist, es gibt so zwei, drei Probleme. Das erste ist, einfach ein großes Stück Land wird gebraucht. Die Energie, die dort gebraucht, braucht fast ein eigenes kleines Kraftwerk.
Und das ruft die NIMBYs auf den Plan, die Not-in-My-Backyard-Fraktion. Die Leute, die zwar künstliche Intelligenz nutzen, aber keine Datencenter in ihrer Nähe haben wollen. Im Weltraum, da wären die Rechenzentren niemandem im Weg.
Viele werden sich fragen, was, die wollen Rechenzentren im All bauen. Das klingt vielleicht zunächst absurd, aber wenn man sich das genauer anschaut, ist es gar nicht so abwegig.
Mein Kollege Leonid Leiva-Ariosa hat sich genauer mit der Idee von Rechenzentren im All beschäftigt.
Rechenzentren im Weltall hätten ein paar Vorteile. Zum einen die Energie der Sonne, keine Nacht, keine Wolken, wenn man die Satelliten auf die richtige Umlaufbahn bringt. Im Weltall hat man natürlich auch viel Platz.
Neben SpaceX forscht auch Google und das Startup StarCloud an Rechenzentren im All. StarCloud hat sogar schon einen Testsatelliten gestartet, um die eine oder andere technische Herausforderung zu lösen.
Die wohl größte Schwierigkeit hat mit der Kühlung zu tun. Und man kann denken, okay, im Weltraum ist es sehr kalt, aber das Problem ist, es gibt keine Luft. Und dann müssten die Computer durch Strahlung, durch einen großen Radiator gekühlt werden. Das andere Problem ist die kosmische Strahlung, die kann die Elektronik beschädigen. Und das dritte Problem ist vielleicht die Wartung der Computer, wenn irgendwas nicht stimmt. Das sind alles im Prinzip Ingenieurprobleme, die sich lösen lassen.
Wie aus einem Forschungssatelliten irgendwann ein ganzes Datencenter werden kann, das erklärt Leonid in einer eigenen Quantensprung-Podcast-Folge. Den Link dazu gibt's auch in den Shownotes. Die Frage, die sich für SpaceX stellt, ist, lohnt sich das? Wenn ja, dann hätte SpaceX gute Chancen, das angeschlagene xAI zu retten.
Im Prinzip gibt es da zwei Möglichkeiten. Ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass das KI-Modell von xAI nicht so gut ist wie die KI-Modelle der Konkurrenz. Die Firma könnte jetzt ihre Rechenzentren im Weltall dazu nutzen, ihr KI-Modell weiter zu trainieren. Das heißt, sie könnten ihr Modell, ihr Grok-Modell so gut machen, dass es besser ist als das der Konkurrenz. Die andere ist, dass die Firma ganz davon Abstand nimmt, ein eigenes KI-Modell zu entwickeln und stattdessen sagt, wir vermieten die Rechenzentren im Weltall an unsere Konkurrenz, die zahlen dafür. Wir haben die Mittel, wir haben die Raketen, diese Rechenzentren ins Weltall zu bringen. Das haben andere Firmen nicht und wir verdienen unser Geld im Prinzip damit, dass wir Rechenleistung verkaufen.
Im Börsendokument S1 beschreibt Musk, wie der Orbit mit Starlink und den Rechenzentren zum Industriegebiet wird und der Mond dank des Starships ein Wirtschaftsraum werden könnte. Und dann ist da natürlich noch der Mars.
Das Endziel ist nicht Kommunikationssysteme und Rechenzentren auf der Erde, sondern Mars.
Das ganze Ökosystem SpaceX. Alle Technologien zahlen auf die Mars-Mission ein.
Und das zeigt er schon heute. Er baut im Moment eine Fabrik, die nennt sich Star Factory, die in Zukunft bis zu 1000 Starships im Jahr produzieren soll. Das sind dann Dimensionen, wie sie heute im Flugzeugbau üblich sind. Aber auch Musk weiß, dass eine Besiedlung des Mars im Moment unrealistisch ist. Das heißt, er muss für diese Raketen, die er im Moment baut, muss er irgendwie eine andere Verwendung finden, um diese Zeit zu überbrücken, bis man dann wirklich mal daran denken kann, zum Mars zu fliegen. Und das ist genau das, worüber wir jetzt heute geredet haben. Das sind die satellitenbasierte Internet, das sind die Rechenzentren im Weltall. Die Hoffnung ist, dass SpaceX mit diesen Geschäftsfeldern so viel Geld verdient, dass Musk mal seinen Traum wahr machen kann, zum Mars zu fliegen.
Das ist ein Ziel, das unglaublich schwierig zu erreichen ist in der Lebenszeit von Elon Musk, auch wenn er 200-jährig wird. Ich bin alt genug, um wirklich die ganze Firma von Anfang an zu sehen. Ich habe viele Wetten gewonnen, weil die meisten so Experten sagten, es ist nicht möglich, eine Firma zu bauen, privat, die Raketen baut. Und was mich fasziniert an SpaceX ist dieses Team, also natürlich die Vision von Elon, aber das Team, das es wirklich hingebracht hat, quasi ein ganzes Feld zu revolutionieren.
Deshalb sagt Thomas Zurbuchen, sollte man SpaceX nie unterschätzen.
Oh, Leute, die das tun, die haben für den letzten fast 20 Jahre, haben es alle bereut.
Christian, das heißt, der Erfolg von SpaceX, der steht und fällt eigentlich mit dem Starship.
Das ist so. Das Starship bleibt der Schlüssel für alles. In Zukunft wird SpaceX sein Geld zwar mit anderen Geschäftssparten verdienen, vor allem mit dem Satelliteninternet und später einmal, das ist zumindest die große Hoffnung, mit den Rechenzentren im Weltall. Aber um all das realisieren zu können, braucht man Raketen, die diese Satelliten in den Weltraum bringen. Das Starship bleibt der Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg von SpaceX.
Also wiederverwendbare Raumschiffe, Satelliteninternet direkt aufs Handy, Datencenter im All, ein Starship, das uns zum Mars bringt. SpaceX schreckt wirklich nicht vor dem Unmöglichen zurück. Wieso schafft SpaceX das, was andere nicht können?
Ob das andere nicht können, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es hat viel mit der Person von Elon Musk zu tun. Vermutlich hätten viele andere Firmen schon längst das Handtuch geschmissen. Auch SpaceX stand schon mal kurz vor dem Ruin. Das war ein Glücksfall, dass damals bei der Entwicklung der ersten Rakete, dass nach 3 Fehlstarts dann der 4. geklappt hat. Elon Musk ist einfach ein Träumer, ein Visionär, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Und er ist dafür auch oft kritisiert worden oder auch belächelt worden. Und viele Leute sagen, was er da vorhat, das kann nie und nimmer funktionieren. Aber letztendlich hat der Erfolg ihm recht gegeben. Seine Hartnäckigkeit hat sich bezahlt gemacht.
Aber genau deshalb, wegen seiner Kreativität, wollte Musk ja mit SpaceX ganz lange auf gar keinen Fall an die Börse gehen, damit er diese kreative Freiheit nicht verliert.
Das ist wahrscheinlich genau der Grund gewesen, weil Musk ist sowas wie ein Alleinherrscher von SpaceX. Also er kann bestimmen, was mit dieser Firma geschieht und da gibt es wenig Mitspracherechte. Allerdings bleibt Musk der Hauptaktionär. Er wird mit Abstand die meisten Aktien von diesem Unternehmen besitzen. Das heißt, die Einsprachemöglichkeiten von der Aktionäre sind dann doch begrenzt letztendlich.
In diesem Börsenpapier S1 wird aber auch klar, das Unternehmen, das da jetzt an die Börse geht, das ist vor allem eine Firma für künstliche Intelligenz und alle Sparten, die zahlen darauf ein. Der IPO, der soll genau dafür Geld liefern. Wie geht es denn jetzt weiter mit SpaceX?
Ich gehe davon aus, dass SpaceX sehr bei der Rückkehr zum Mond eine Rolle spielen wird. Bisher wollte Musk vom Mond nie was wissen. Das war für ihn immer nicht visionär genug. Er wollte immer direkt zum Mars, aber da hat er in den letzten Monaten seine Meinung auch geändert. Er hat auch eingesehen, dass das ein realistischeres Ziel ist. Man braucht seine Rakete auch dafür, um überhaupt erstmal auf dem Mond zu landen. Man braucht das Starship dafür, um Fracht dorthin zu bringen. Das heißt, das wird wahrscheinlich werden so die Felder sein, auf denen SpaceX in den nächsten Jahren aktiv ist. Aber ich bin sicher, dass neben all dem die Marspläne weiterverfolgt werden. Das wird vielleicht damit anfangen, dass man erstmal unbemannte Starships zum Mars fliegt, den Mars vielleicht mal umrundet und dass man sich so langsam dem Fernziel von Elon Musk nähert, seinem Traum, irgendwann auf den Mars zu besiedeln. Ob das jetzt so schnell funktioniert, wie er sich das vorstellt, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil das ist auch so wie eine Konstante, die sich durch die ganze Geschichte von SpaceX zieht. Sie haben ihre Versprechen immer wahrgemacht, aber nicht immer in dem Zeitrahmen, den sie genannt haben.
Übrigens, am 30. Juni habt auch ihr die Chance, Thomas Zurbuchen Fragen zum Weltraum zu stellen. Denn mit ihm und der Astronautin Rabea Rogge spreche ich über das Weltall als Lebensraum. Und ihr könnt dabei sein beim ersten Quantensprung-Live-Event im Kaufleuten in Zürich. Tickets und Infos findet ihr in den Shownotes. Dort könnt ihr auch den Quantensprung-Newsletter abonnieren. Im Newsletter findet ihr die wichtigsten Fakten aus dieser Folge auf einen Blick und zusätzlich noch weiteren Lesestoff. Das war Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Ich bin Lena Waldle. Wir hören uns wieder nächste Woche.